SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin heute mit Susanne Henn. Hallo. Wann haben Sie das letzte Mal ein fair gehandeltes Produkt gekauft? Wahrscheinlich nehmen Sie es sich, wie die meisten Deutschen, öfter vor, als dass Sie es wirklich tun, denn oft ist im Supermarkt nicht zu erkennen, unter welchen Bedingungen ein Produkt produziert wurde. Das wäre anders, wenn es für Produktionsbedingungen klare Mindeststandards gäbe.
Dann hätte man es nämlich sehr einfach im Supermarkt, dann könnte man einfach reingehen und alles wäre fair und die Konsumenten müssen gar nicht entscheiden, was sie kaufen. Das wäre tatsächlich fantastisch, wenn das zu einer guten Unternehmensführung dazugehören würde, dass sie so Mensch und Umwelt an die erste Stelle setzen.
Sagt Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Forum Fairer Handel. Was er von Politik und Unternehmen erwartet und wie es im fairen Handel insgesamt gerade läuft, das hören Sie gleich hier. Außerdem klären wir, warum Nestlé den goldenen Geier für die dreisteste Werbelüge bekommt und welche Rolle der Klimawandel im US-Wahlkampf spielt. Der Klimawandel und ob wir genug dagegen tun, war auch am vergangenen Mittwoch Thema. Da kündigten die Deutsche Umwelthilfe und vier andere Umweltverbände Verfassungsklage gegen das neue Klimaschutzgesetz an, das Bundespräsident Steinmeier erst am Dienstag unterschrieben hat. Katja Janssen aus der ARD-Klimaredaktion. Warum?
Es klagen ja insgesamt 5 Umweltverbände und auch einige Privatpersonen, die sagen, die Bundesregierung begeht mit diesem reformierten Gesetz einen klaren Rechtsbruch, weil es damit wohl nicht möglich sein wird, die Klimaschutzziele einzuhalten. Und deshalb werden die Verbände eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Konkret geht es ihnen dabei um die sogenannten Sektorziele. Bislang war es ja so, die verschiedenen Bereiche, zum Beispiel Gebäude, Energie oder Verkehr, bekommen Ziele, wie viel CO2 sie in einem Zeitraum X ausstoßen dürfen. Landen sie darüber, muss der zuständige Minister sofort Programme vorlegen. Das ist genau das, was Verkehrsminister Volker Wissing jetzt hätte tun müssen, wäre das Gesetz nicht noch in wirklich letzter Sekunde unterschrieben worden. Mit dem neuen Gesetz fällt das weg. Jetzt reicht es, wenn alle zusammen das Gesamtziel erreichen. Ob ein Sektor dabei komplett aus dem Ruder läuft, ist egal, solange die anderen es später ausgleichen.
Aber kommt es für den Klimaschutz nicht aufs Gleiche raus, wenn wir ein Gesamtziel haben? Wofür brauchen wir eigentlich Sektorenziele?
Ja, weil sie uns helfen, konkret zu steuern. Und das war genau die Stärke des bisherigen Gesetzes. Es gibt Stimmen, die sagen, geht auch ohne, weil das Gesamtziel bleibt ja. Es muss trotzdem die gleiche Menge CO2 eingespart werden. Ich bin da aber ähnlich wie die klagenden Umweltverbände und auch verschiedene Klimaexperten skeptisch. Denn mit dem neuen Gesetz haben wir eben keine Aufschlüsselung mehr, wer für welchen Ausstoß verantwortlich ist und auch keine unmittelbaren Konsequenzen. Und das ist genau der Punkt. Wäre dieses Gesetz nicht durchgegangen, dann hätte Verkehrsminister Wissing gestern direkt handeln müssen. Er hätte aktive Klimaschutzmaßnahmen ergreifen müssen. Das findet nun mit dem neuen Gesetz einfach nicht statt. Und so läuft man Gefahr, Probleme wirklich zu verschlafen.
Und genau das will die Deutsche Umwelthilfe verhindern. Die Umweltschutzorganisation war diese Woche überhaupt sehr aktiv. Am Donnerstag vergab sie noch den Negativpreis Goldener Geier für die dreisteste Werbelüge. Und der ging an Nestlé. Barbara Metz, Geschäftsführerin der DUH, erklärt warum.
Mit ihrer Kampagne Unterwegs nach besser gaukelt Nestlé vor, dass sie wirklich was tun wollen für die Nachhaltigkeit und zur Müllreduktion. Nestlé produzierte im letzten Jahr 230 Milliarden Einwegverpackungen. Jetzt Einweg durch Einweg zu ersetzen, ist tatsächlich nicht nachhaltig, sondern Greenwashing unserer Meinung nach. Und der reine Fokus aufs Recycling macht keinen Sinn und deswegen haben sie den Goldenen Geier mehr als verdient.
Nestlé habe allein im vergangenen Jahr 230 Milliarden Einwegverpackungen produziert, so Metz weiter. Ein Weltkonzern habe aber die Pflicht, beim Thema Müllreduktion konsequent auf Mehrwegverpackungen zu setzen. Das mache Nestlé aber nicht, auch nicht da, wo es problemlos möglich sei, etwa bei Getränken. Und mit seinen Kaffeekapseln vergrößere der Konzern das Müllproblem nicht unerheblich. Nestlé betont in einer Stellungnahme, dem Konzern sei es sehr wichtig, Verpackungsmaterialien im Kreislauf zu halten und so den Neuplastikverbrauch zu reduzieren. Von Mehrweg war nicht die Rede. 27,61 €, so viel hat jeder und jede von uns im vergangenen Jahr für fair gehandelte Produkte ausgegeben. Das ist, wenn wir ehrlich sind, ausbaufähig. Denn faire Produktionsbedingungen, das wollen wir zumindest in Umfragen eigentlich alle. Am Donnerstag zog das Forum Fairer Handel auf seiner Jahres-PK-Bilanz zum Jahr 2023 und ich habe vor der Sendung mit Matthias Fiedler gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des Forum Fairer Handel.
Global, das Gespräch.
Herr Fiedler, war das Jahr 2023 ein gutes Jahr für den fairen Handel?
Ich würde sagen, es war ein solides und ein herausforderndes Jahr. Solide, weil der faire Handel sich trotz Krisen und Kaufzurückhaltung, vor allem auch wegen Inflation, sehr, sehr resilient gezeigt hat. Also wir haben einen Umsatzplus von etwas mehr als 7%. Wenn man jetzt die Inflation, die durchschnittliche Inflation sich anschaut, 6,3 im vergangenen Jahr, dann entspricht das einem leichten Umsatzplus, was angesichts der Krisen und auch so der ganzen Kaufzurückhaltung im Rahmen der Inflation herausfordernd war das Jahr, weil faire Unternehmen, also auch faire Handelsunternehmen es schwer hatten, gerade mit ihren engen langfristigen Handelsbeziehungen, viele von den Krisen, die wir haben, abfangen mussten, also zum Beispiel bei Klimakrise, diese extremen Auswirkungen auf landwirtschaftliche Produktion im globalen Süden. Da unterstützen faire Handelsunternehmen eben viel durch sichere Finanzierung und eben auch wirklich Unterstützung vor Ort. Und das macht es dann am Markt nicht immer leicht zu bestehen. Und da wünscht man sich dann eben auch von der Politik mehr Unterstützung für faire, nachhaltige Unternehmen, dass sie auch dieses solide und herausfordernd Wirtschaften weiter betreiben können.
Wie könnte diese Unterstützung dann aussehen?
Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits mit Gesetzesregelungen. Ja, wir haben jetzt gerade die Evaluation des Agrar-OLKGs, wo unfaire Handelspraktiken verboten werden, hinter uns. Da hätten wir uns sehr gewünscht, dass zum Beispiel dieser ganze Bereich Einkauf unterhalb der Produktionskosten wirklich gesetzlich geregelt wird und als unfaire Handelspraktik anerkannt wird.
Das ist also verboten?
Nee, es geht nicht wirklich um ein Verbot, sondern ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, es ist ein Gebot, überhalb der Produktionskosten einzukaufen, dass die zumindest gedeckt sind, wenn jemand zu fairen Preisen einkauft.
Welche Produkte werden denn besonders oft fair gehandelt und gekauft?
Also sind vor allem Lebensmittel. 82% der fair gehandelten Produkte sind im Lebensmittelbereich. Es gibt so die klassischen Produkte im fairen Handel, Kaffee, Schokolade, auch Tee, Honig. Was im Kommen ist, sind Textilien. Die haben in der Zwischenzeit einen Anteil von 10% bei den fair gehandelten Produkten oder fast 10%.
Im Lebensmittelbereich, kann ich da mittlerweile eigentlich alles fair gehandelt kaufen?
Nö, also es gibt lang nicht alle Produkte im Lebensmittelbereich fair. Es gibt in der Zwischenzeit eine Ausweitung, also es ist ja, fairer Handel findet nicht nur im globalen Süden statt oder mit Produkten aus dem globalen Süden, sondern wir haben in der Zwischenzeit auch eine wachsende Palette von fair gehandelten Produkten aus dem Norden, also Milch zum Beispiel, Backwaren. Da gibt es eben auch in der Zwischenzeit eine Zertifizierung, vor allem die Naturland-Fair-Zertifizierung, aber auch Fair for Life, die einige Produkte aus dem globalen Norden, also aus Europa oder auch in Deutschland, fair zertifiziert. Also es ist ein wachsender Markt, aber man kann auch nicht alle Produkte kaufen.
Jetzt ist fair gehandelt ja immer noch eine Nische. Im Gesamthandel in Deutschland ist sie eigentlich immer noch im Promillebereich, selbst bei Kaffee. Und das ist ja einer der Topseller im fairen Handel. Ist es, weil das Angebot fehlt oder weil immer noch vielen Menschen nicht bewusst ist, dass man Dinge auch fair gehandelt kaufen kann?
Also es ist auf alle Fälle keine Frage des Angebots. Es wäre auf alle Fälle genügend da. Wir wissen es von Kooperativen, die fair zertifiziert sind, dass sie sogar häufig ihren fair zertifizierten Kaffee am herkömmlichen Markt verkaufen müssen, weil es eben nicht genügend Abnehmer für fair zertifizierten Kaffee gibt. Also in vielen Bereichen ist es gar keine Frage des Angebots. Wir wissen aus Umfragen, dass es vielen Menschen sehr, sehr bewusst ist, dass es besser ist, faire Produkte zu kaufen und sie das auch wollen. Und ich finde es vor allem auch falsch zu sagen, die Verantwortung liegt bei den Konsumentinnen unter dem Motto, die Leute kaufen es halt nicht, deshalb stellen wir es auch nicht ins Regal. Da sind die Politik und die Unternehmen gefragt. Weil es hindert ja niemand ein Unternehmen daran, zum Beispiel Menschenrechte und Nachhaltigkeit in ihrer Lieferkette einzuhalten. Das wäre tatsächlich fantastisch, wenn das zu einer guten Unternehmensführung dazugehören würde. Was aber leider eben nicht der Fall ist. Und deshalb braucht es eben klare Leitplanken von der Politik. Da ist zum Beispiel Lieferkettengesetz eine der Leitplanken, bei dem wir auch gerade ja wieder sehen, dass es wieder versucht wird aufzuweichen, also was ich als eine absolute Katastrophe ansehe, weil es eben wirklich darum geht, Leitplanken für eine faire und nachhaltige Lebensmittelproduktion auf den Weg zu bringen.
Trotzdem hindert auch mich als Konsumentin niemand daran, zu einem fair gehandelten Produkt zu kaufen. Sie sagten ja, es gibt sie. Warum sollte ich das tun?
Ja, guter Punkt. Ich würde mal sagen, um es ganz einfach zu machen, Sie unterstützen die Menschen, die ihre Lebensmittel produzieren. Und es ist eigentlich noch einfacher, durch den Einkauf von fairen Produkten sichert man Existenzen.
Kann ich denn jedem Siegel vertrauen, das verspricht, dass fairer Handel dahinter steht?
Da fair, anders als im Biobereich, kein geschützter Begriff ist, muss man da als Konsument oder Konsumentin tatsächlich selber ein bisschen forschen. Also zum Beispiel auf unsere Webseite gehen. Da sind die ganzen Siegel, die wir sozusagen geprüft haben und sagen, die entsprechen den Fairhandelsprinzipien gelistet. Das ist das Fairtrade-Siegel, das ist das Naturland Fair, Fair for Life, WFTO-Siegel. Man kann auch über die Marken gehen. Also es gibt Fairhandelsunternehmen wie die GEPA, El Puente, Weltpartner, wo man sich sicher sein kann, dass es fair ist. Es ist ein bisschen Arbeit, weil es eben noch keinen geschützten Begriff gibt.
Auch da wären politische Vorgaben wahrscheinlich hilfreich. Das war Matthias Fiedler vom Forum Fairer Handel. Vielen Dank, Herr Fiedler.
Bitteschön.
Nicht nur Menschen sind Klimasünder, auch Tiere, zum Beispiel Kühe. Sie stoßen bei ihrer Verdauung Unmengen des klimaschädlichen Methans aus und das ist bei der großen Anzahl an Rindern, die wir für die Fleisch- und Milchproduktion halten, ein echtes Problem. Dänemark will nun als erstes Land für genau diesen Bereich der Landwirtschaft eine Klimasteuer einführen. Ab 2030 wären das 40 Euro pro Tonne Methan. Aus Dänemark, Christian Blenker.
Ein Leben ohne Kühe kann sich Martin Pinhold kaum vorstellen. Der Däne hat seinen Hof im Süden Jütlands von seinem Vater übernommen. Damals gab es gerade mal 30 Kühe, erzählt er. Mittlerweile hat er aus dem kleinen Hof einen Großbetrieb gemacht, mit 450 Tieren. Wenn die Klimasteuer kommt, kann diese Menge nun ganz schön teuer werden, rechnet er vor. Die Kosten könnten sich im Jahr auf bis zu 5,5 Millionen dänische Kronen belaufen, also umgerechnet fast 740.000 Euro. Das ist mehr, als wir in unserem Unternehmen verdienen. Wenn das so käme, könnten wir hier dicht machen. Aber viele Kühe heißt eben auch eine große Belastung für das Klima. Denn bei der Verdauung der Tiere entsteht das klimaschädliche Gas Methan. Deshalb will Dänemark nun als weltweit erstes Land reagieren. Ein Drittel der gesamten dänischen CO2-Emissionen entsteht in der Fleisch- und Milchproduktion, rechnet der Agrarwissenschaftler Jürgen Olesen vor. Das soll die Klimasteuer nun ändern.
Ideen mit Beskattungen.
Die Idee dieser Klimasteuer ist eigentlich, die Landwirte zu ermutigen, neue Lösungen zu finden und sie umzusetzen, sodass sie am Ende gar keine Steuern zahlen müssen. Die Steuer soll also als Anreiz dienen, neue Lösungen zu finden. Entscheidend sei zum Beispiel, was die Kühe fressen, sagt Bauer Nies Jort. Sein Hof ist mit etwa 100 Kühen deutlich kleiner als viele andere. Die Klimasteuer müsste er dennoch zahlen, wenn er nicht reagiert. Er will deshalb die kommenden Jahre nutzen, um die Futtermischung der Kühe zu verbessern. Wir können dem Futter zum Beispiel pflanzliches Fett hinzufügen, erklärt er. So entsteht bei der Verdauung weniger Methan. Den Mist und die Gülle können wir in Biogas umwandeln. Wenn wir das alles schaffen, werde ich am Ende wahrscheinlich fast vollständig von der Steuer befreit. Auch Neuseeland wollte einmal eine Klimasteuer in der Landwirtschaft einführen, scheiterte aber am Protest der Bauern. In Dänemark soll sie nun 2030 kommen. Experten hatten einen Kompromiss erarbeitet. Dabei sei man den Bauern auch entgegengekommen, zum Beispiel bei steuerlichen Entlastungen an anderer Stelle, sagt Agrarforscher Olesen.
Der, wo Dänemark ist.
Ich denke, dass Dänemark hier einzigartig ist. Wissenschaftler, Berater und Bauern arbeiten eng zusammen. Außerdem haben wir eine lange Genossenschaftstradition. Die Landwirte arbeiten sehr eng mit den Molkereien, Schlachthöfen und Biogasunternehmen zusammen. Oft sind sie sogar an den Unternehmen beteiligt. Zurück auf dem Hof von Martin Pinhold. Mit seinem Sohn verlädt er ein paar Jungbullen in einen Viehtransporter. Hoppa. Wenn die finanzielle Belastung durch die Klimasteuer zu hoch wird, sagt er, kann er sich auch vorstellen, alle seine Tiere zu verkaufen. Die deutschen oder die polnischen Bauern zahlen gut dafür. 2.000 Euro pro Bullen. Das ist schließlich gute Qualität. Aus Dänemark.
Ist von Dänemark.
Nach dem Sommer wird das dänische Parlament über die Klimasteuer abstimmen und damit wohl auch über die Zukunft vieler dänischer Bauern.
Und um die Zukunft der Meeresböden weltweit geht es zurzeit auf Jamaika. Dort tagt die internationale Meeresbodenbehörde. Das UN-Gremium berät darüber, wie einerseits internationale Gewässer geschützt werden und wir andererseits von ihnen profitieren können. Konkret geht es um den Tiefseebergbau. In 4.000 bis 6.000 Metern Tiefe lagern auf dem Meeresboden seltene Metalle, die Nickel, Kupfer, Mangan und Kobalt enthalten. Der Tiefseebergbau, so die Argumentation der Befürworter, soll mit der Gewinnung dieser Rohstoffe bei der Energiewende helfen. Kritiker warnen hingegen, die Folgen für die Tiefsee könnten enorm sein. An der Tagung auf Jamaika nehmen auch deutsche Experten teil. Und was die von der Tagung erwarten, dazu jetzt Katrin Erdmann.
Ein Werbevideo der Metals Company. Das kanadische börsennotierte Unternehmen treibt den Abbau von seltenen Metallen in der Tiefsee maßgeblich voran. Dafür hat es sich unter anderem mit dem kleinen pazifischen Inselstaat Nauru zusammengetan. Nauru hatte vor 3 Jahren der Internationalen Meeresbodenbehörde, kurz ISA, sein Interesse am Abbau der Manganknollen mitgeteilt. Manganknollen sind einfach gesagt kartoffelgroße Metallbömmchen für die Energiewende. Mit der Ankündigung hatte Nauru eine Frist im UN-Seerecht ausgelöst und deshalb muss die ISA Regeln für den Abbau erstellen.
Da ist die Uhr angefangen zu laufen und abgelaufen ist sie Mitte 2023, ne, also letztes Jahr. Das heißt, ab letztem Jahr hat im Grunde Nauru das Recht, einen Antrag einzureichen, ne, und der Rat muss sich damit auseinandersetzen.
Also der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde, sagt Christian Müller von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Er ist im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums bei der ISA-Sitzung auf Jamaika dabei. Faktisch sei es so, dass Nauru auf die Regeln warten könne, aber nicht müsse. Der verarmte Inselstaat und das Bergbauunternehmen aus Kanada machen Druck, hoffen auf das große Geld durch die Manganknollen. Doch jetzt einfach so loslegen, Christian Müller hält das für keine gute Idee.
Natürlich glaube ich, wird sich auch Nauru keinen Gefallen tun, hier auf Grundlage einer nicht vollständigen Rechtslage mit dem Tiefseebergbau zu beginnen.
Die Experten aus aller Welt haben nach Müllers Angaben bereits knapp die Hälfte des Regelwerks fertig. Er ist jedoch skeptisch, dass es jetzt bis zum Ende der Ratssitzung vorliegt. Immerhin soll es in den kommenden Tagen bereits einen großen Schritt vorangehen. Eine Arbeitsgruppe habe sich intensiv mit möglichen Folgen eines Abbaus in der Tiefsee befasst. Ob diese Vorschläge dann auch so durchgewunken werden, bleibt abzuwarten. Einige Länder lehnen den Tiefseebergbau komplett ab, darunter auch Pazifikstaaten wie Hawaii und Palau. Deutschland hat sich für einen Mittelweg entschieden, nennt das eine vorsorgliche Pause. Gemeint sei damit, so Christian Müller von der Bundesanstalt für Rohstoffe und Geowissenschaften.
Der zentrale Punkt, den ich da gerne mache, ist, dass wir jetzt nicht alles auf Null stellen dürfen, auch die Tests und die Technologieentwicklung, weil dann lernen wir nämlich auch nichts über die Umweltauswirkungen, sondern das muss Hand in Hand gehen. Es müssen neue Technologien auch erprobt werden.
Will heißen, die wertvollen Knollen werden vom Meeresboden geholt und währenddessen gehen die Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen beziehungsweise zur Regeneration der Umwelt weiter, auch Jahre danach. Es ist offenbar nur noch eine Frage des Zeitpunkts, wann mit dem Tiefseebergbau begonnen wird. Die Tagung der Internationalen Meeresbodenbehörde ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.
Doch brauchen wir den Tiefseebergbau wirklich, um die Energiewende zu stemmen? Darüber redet meine Kollegin Stefanie Peik nächste Woche hier in Global mit dem Geowissenschaftler Andreas Mannhardt vom Freiburger Öko-Institut. In den USA ist Wahlkampf, das hat vermutlich jeder mitbekommen. Und momentan scheint sich das inhaltliche Interesse darauf zu beschränken, ob Joe Biden physisch und psychisch überhaupt noch in der Lage ist, das Land zu führen und wie sich Donald Trump nach dem Attentat auf ihn rhetorisch aufstellt. Dabei haben die USA eine Menge Probleme. Die Gesellschaft ist gespalten wie nie, wenn es um Themen wie Grundsätze der Demokratie, Zuwanderung oder Abtreibung geht und die Inflation treibt die Preise. Und dann ist da noch der Klimawandel. Allgegenwärtig auch in den USA. Tropenstürme, Hitzewellen, Waldbrände, das betrifft viele Amerikaner und Amerikanerinnen ganz unmittelbar. Aber welche Rolle spielt die Bekämpfung des Klimawandels im Wahlkampf? Isabel Karas.
Millions more are under heat alerts.
As Hurricane Beryl, that is the earliest Category 5.
Well, this week a heat wave is expected to break records all across the U.S.
Rekordhitzewellen, ein erster Hurricane, Stromausfälle und Überflutungen. All das macht vielen Menschen in den USA momentan Sorgen. Doch das Klima ist für die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner 4 Monate vor der Wahl trotzdem kein Top-Thema. Und das, obwohl die meisten hier keine Zweifel am Klimawandel haben, sagt Lisa Frank. Sie ist Geschäftsführerin der Non-Profit-Organisation Environment America in Washington, D.C.
Despite how important all those things are and the fact that most Americans believe climate change is happening, it's not a top issue.
Wichtiger sind im aktuellen Wahlkampf Themen wie Wirtschaft und die Inflation, Einwanderung oder das Recht auf Abtreibung. Lisa Frank hat den Eindruck, diese Dinge fühlen sich im Alltag der meisten Menschen greifbarer an, im Gegensatz zum Klimawandel, der in einem riesigen Land wie den USA sehr unterschiedliche Auswirkungen hat.
Es gibt nicht nur die eine Art, wie wir den Klimawandel erleben. Im Moment leidet ein Großteil des Landes unter der Hitzewelle, aber das ist nur eine Sache. Klarer wird es, wenn es zum Beispiel um die Benzinpreise geht. Da wissen die Leute, okay, die sind an diesem Ort um diesen Betrag gestiegen, das wird sich auf meinen Geldbeutel auswirken.
Dabei hat gerade der Klimawandel auch Folgen für die amerikanische Wirtschaft, wie US-Präsident Joe Biden hier deutlich macht.
These climate-fueled extreme weather events don't just affect people's lives, they also cost money, they hurt the economy, and they have a significant negative psychological effect on people.
Die durch das Klima verursachten extremen Wetterereignisse beeinträchtigten nicht nur das Leben der Menschen, sie kosteten auch Geld, schadeten der Wirtschaft und hätten einen negativen psychologischen Effekt, so Biden. In einer Notfalleinsatzzentrale in Washington wurde er Anfang des Monats über Hurricane Beryl gebrieft. Dass er die Klimakrise ernst nimmt, ist gerade für jüngere Menschen in den USA ein wichtiges Argument, wenn es darum geht, wer bei der Präsidentschaftswahl im November ihre Stimme bekommt. Das sei einer der Gründe, warum er Biden unterstütze, erzählt zum Beispiel der 25-jährige Adam aus Iowa City.
It's one of the reasons I support President Biden, because he's passed really the biggest climate bill in the history of our country, in the Inflation Reduction Act.
Mit dem Inflation Reduction Act habe Biden das größte Klimagesetz in der Geschichte des Landes verabschiedet, sagt Adam. Für die Demokraten setzt er sich im Repräsentantenhaus von Iowa unter anderem für mehr Klimaschutz ein. Eine aktuelle Umfrage von YouGov zeigt, für Amerikanerinnen und Amerikaner wie ihn, Leute zwischen 18 und 29, spielt das Thema eine größere Rolle als für alle anderen Altersgruppen. Auch für die 23-jährige Lynette aus Florida.
Das größte Thema ist für mich die Klimakrise. Ich glaube, es wird nicht genug dagegen getan, wegen der Lobbyarbeit der Ölkonzerne. Aber wenn wir der Wissenschaft vertrauen, gibt es vielleicht irgendwann eine grünere Zukunft.
Wann das ist, darauf wird auch die Wahl im November einen Einfluss haben. Im Parteiprogramm von Donald Trumps Republikanern taucht das Wort Klima kein einziges Mal auf. Dafür aber diese Ankündigung.
We will drill, baby, drill. Drill, baby, drill.
So fasst Trump seine Energiepolitik regelmäßig bei Wahlkampfauftritten zusammen. Gemeint ist damit, dass in den USA noch mehr nach Öl gebohrt und mehr Fracking-Gas gefördert werden soll. Das Thema Klimaschutz gehört zwar nicht zu den Top 5 im amerikanischen Wahlkampf, aber in Gegenden wie dem Swing State Pennsylvania, wo sehr viel Erdgas gewonnen wird, könnte es doch noch Einfluss auf die Wahl haben.
Und das wäre dann keine so gute Nachricht fürs Klima. Das war eine Reportage von Isabel Karas aus den USA und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Wenn Sie mal eine Folge verpasst haben, uns gibt's auch als Podcast. Ich bin Susanne Hen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.